Hallo liebe M-Games Online-Gemeinde, ich darf euch wieder begrüßen zur neuesten Ausgabe unseres kleinen, aber feinen M-Podcasts. Heute wollen wir sprechen über Videospiele und Archivierung, denn ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, bis vor kurzem hatte Sony noch geplant, ihre PSN-Stores auf der PlayStation Vita und der PSP und auf der PS3 endgültig und für immer zu schließen. Da hat man jetzt zumindest in Teilen zurückgerudert. Der PS Vita Store und der PS3 Store bleiben bis aufs Weitere erhalten. PSP wird trotzdem dicht gemacht auf Dauer. Und tja, das ist eigentlich eine Riesentragödie, weil so viele digitale Spiele, die nur auf diesen Plattformen erhältlich waren, für immer verloren gegangen wären oder im Fall der PSP immer noch verloren werden gehen. Und deswegen fand ich es mal interessant zu reden mit Leuten, die Ahnung haben, die vom Fach sind, wie können wir überhaupt Videospiele archivieren? Warum ist das wichtig und welche Lösung gibt es da oder könnte es in der Zukunft geben? Deswegen habe ich hier das geballte Wissen zum Thema Videospiele und Langzeitarchivierung am Tisch. Ich habe einmal eingeladen unseren freien Autor Thomas Nickel.
Guten Abend, ich bin Thomas Nickel, ich schreibe für die M-Games und bin Lehrbeauftragter für Game History und Game Design an der Hochschule Darmstadt.
Dann Dr. Winfried Bergmeier.
Ja, hallo, ich bin Winfried Bergmeier und bin auch Lehrbeauftragter an der HTWK allerdings im Bereich Museologie für digitale Inventarisierung und digitale Langzeitarchivierung und habe das Konzept für die hoffentlich zukünftig zu realisierende internationale Computerspiele-Sammlung geschrieben.
Genau, die HTWK Leipzig arbeitet, Winfried. Und dann Tobias Steinke von der Deutschen Nationalbibliothek.
Genau, also ich arbeite bei der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt und befasse mich da schon seit etlichen Jahren mit digitaler Langzeitarchivierung und Webarchivierung, wobei die Deutsche Nationalbibliothek als Bundeseinrichtung einen Sammelauftrag hat für Medienwerke in Deutschland, vor allen Dingen gedrucktes, alles gedruckte seit 1912, was wird dort gesammelt mit einem gesetzlichen Auftrag und inzwischen auch digitale Medienwerke, allerdings ausdrücklich nicht Spiele. So, das gehört nicht zum Sammelauftrag der Deutschen Nationalbibliothek, aber digitale Publikationen und dazu gehören natürlich auch interaktive Publikationen. Insofern gehört das auch zu meinen Aufgaben, zu meinem Expertenwissen, wie man damit umgeht, mit der Langzeitarchivierung von interaktiven digitalen Werken.
Und ich finde das gerade spannend. Vielleicht können wir da direkt mal einsteigen. Wir merken die Deutsche Nationalbibliothek als eine der großen Institutionen in Deutschland, um Kunst- und Kulturmedien zu archivieren, hat Videospiele nicht in ihrem Sammelauftrag drin. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, Tobias, die französische Nationalbibliothek hat das zum Beispiel. Die sammeln auch interaktive Medien, richtig?
Also interaktive Medien sammeln wir, wie gesagt, auch, aber man orientiert sich da an den Inhalten, die eben auch in Büchern, also das, was klassischerweise die Deutsche Nationalbibliothek schon seit 1912 durchgehend sammelt. Also jedes Buch, was in Deutschland erscheint, muss sogar in 2 Exemplaren abgeliefert werden an die Deutsche Nationalbibliothek, die in Frankfurt und Leipzig Standorte hat und kann auch von jedem vor Ort in den Lesesälen dort genutzt und gelesen werden. Aber diese bei der Ausweitung auf Medienwerke beziehungsweise Medienwerke, die eben auch auf Datenträgern erscheinen, seit 2006 auch Medienwerke, die im Internet erscheinen, also Download, E-Books, E-Journals, aber sogar Webseiten. Da hat man sich halt bei den Inhalten orientiert an dem, was man auch als Bücher sammelt und da Brettspiele nie dazugehörten zum Sammelgebiet, ist das entsprechend auch bei digitalen so. Wobei man sagen muss, es gibt einen gesetzlichen Auftrag, das ist ein Bundesgesetz, das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek. Da steht drin, dass eben diese Medienwerke zu sammeln sind von der Einrichtung. Dann gibt es eine Pflichtabgabeverordnung, das regelt es dann genauer, was da wie gesammelt wird. Und dort steht drin, dass Spiele nicht dazugehören. Also insofern könnte das natürlich geändert werden in Zukunft. Es ist aber bisher nicht geplant, dass diese Pflichtabgabeverordnung diesbezüglich geplant verändert wird.
Aber das ist quasi die aktuelle Logik, weil wir die analogen Spiele nicht sammeln, die gedruckten Brettspiele nicht, sammeln wir auch keine digitalen Spiele. Und das, was aktuell in interaktiven Medien gesammelt wird, soweit ich es verstanden habe, reden wir vor allem von ja, Lehrwerken zum Beispiel, Enzyklopädien, die irgendwie als auf Windows-CD erschienen sind für den PC, solche Dinge und eben nicht Spielsoftware als solche.
Wobei da natürlich die Grenzen auch ein bisschen verschwimmen, denn Lehrsoftware, das können auch Lernspiele sein, dann werden sie gesammelt. Also das ist dann so ein bisschen unklar. Aber nochmal, es wird quasi überhaupt nicht explizit auf diese Computerspiele eingegangen, sondern es steht einfach schon in der Pflichtabgabeverordnung, schon lange bevor es überhaupt Computerspiele gab, steht da drin als Ausnahme Spiele, also dass Spiele nicht gesammelt werden von Druckwerken. Und das ist einfach so geblieben und das wird dementsprechend dann analog auch gesehen, diese Ausnahme von Spielen aus der Sammlung, auch für die Computerspiele.
Okay, und dann wäre es jetzt ja vielleicht mal an der Zeit zu machen, den Gegenfall zu öffnen. Vielleicht können wir dann jetzt mal rumgehen. Warum wäre es denn eigentlich an der Zeit, digitale Spiele zu archivieren? Wenn Sony selber schon nicht sagt, diese ganzen PSP-Spiele meinetwegen, die ja nach wie vor geschossen werden, die spielt sowieso keiner mehr und das archivieren wir bei uns nicht in den Stores, wir schalten sie jetzt ab. Warum wäre es vielleicht doch wichtig, das mal zu erhalten? Thomas?
Ich glaube, du hast schon einen großen Punkt genannt, auf jeden Fall. Denn an einem Punkt, an dem einfach halt dann die eigentlichen Hersteller der Spiele nicht bereit sind, ihre Sachen zu archivieren, ihre Sachen zu bewahren, dann muss ja im Prinzip halt jemand anders in diese Bresche springen. Und dabei ist natürlich auch wieder jetzt eine staatliche Institution eigentlich prädestiniert, würde ich sagen.
Herr Bergmann, wollen Sie da vielleicht was ergänzen?
Ja, schon ganz gerne, weil ich würde mir das ja auch wünschen, dass die DNB das machen würde. Also wir versuchen jetzt nicht mit diesem gesetzlichen Auftrag natürlich, aber auch eine möglichst breite Sammlung auf die Beine zu stellen. Man muss aber auch durchaus sehen, dass das Verständnis für Games, Videogames als Kulturgut durchaus schon ziemlich weit gediehen ist. Also der Bundestag hat auch 2007 schon festgestellt, dass das Teil unserer Kultur ist. Und im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, allerdings vorletzten, steht auch drin, dass Spiele bewahrenswertes Kulturgut sind. Und da Kultur ja sowieso im Auftrag der Bewahrung steht, müssen natürlich auch Computerspiele darunter fallen. Wie das jetzt umgesetzt wird, ob irgendwann die DNB es macht oder eine andere Institution, das ist vielleicht noch abzuwarten, aber ich denke, auf Dauer wird es zu einer Pflichtaufgabe werden, des Bundes oder auch in Kombination mit Ländern hier eine Bewahrung vorzunehmen.
Wäre es denkbar, dass das zum Beispiel, wie du es gerade schon erwähnt hattest, Tobias, dass sich dieser Sammelauftrag erweitert, weil das nur unter dieser Subklausel Spiele explizit ausgenommen sind? Wahrscheinlich müsste das aus Gesetzesrichtung kommen, oder?
Genau, also denkbar im Sinne von möglich, ja, aber es ist, wie gesagt, nicht geplant und ich wüsste nicht, dass es da eine Aktivität gibt, diesen Punkt zu ändern. Also möglich, ja. Also es müsste dann aber natürlich der Wille da sein. Also es ist international gesehen ist es sehr unterschiedlich. Wie gesagt, es gibt, also Nationalbibliotheken gibt es eigentlich in fast allen Ländern und in der Regel auch mit einem entsprechenden kulturellen Sammelauftrag. In der Regel auf gedruckte Werke, teilweise auch Musik, manche nennen auch Filme, das ist in Deutschland nicht so. In Deutschland gehören zum Beispiel Filme nicht zur Nationalbibliothek, das sammelt das Bundesarchiv. Musik ist wiederum bei der Deutschen Nationalbibliothek. Aber eben Computer- und Videospiele gehören hier nicht dazu. In Frankreich, da hat man es im eigenen Sammelauftrag. In anderen Ländern ist es mal so, mal so. Also das sind so auch so historische Entwicklungen, wie sich das gestaltet. Man muss auch sehen, wo natürlich, es geht immer um Werke, die in den Ländern publiziert werden, beziehungsweise Erscheinungen. Wenn man jetzt schaut, viele Computerspiele sind ja nicht primär deutsches Kulturgut in dem Sinne. Also da könnte man noch diskutieren, aber da würde ich mich jetzt auch nicht auf diese Diskussion einlassen. Das ist jetzt auch nicht meine Kernexpertise, aber ja, das sind alles so Punkte, die da eine Rolle spielen.
Wenn ich da kurz fragen dürfte, jetzt für diese Ausnahme über Spiele generell, ist die eigentlich irgendwie begründet oder ist die einfach nur festgelegt?
Das ist einfach nur festgelegt. Also in dieser Pflichtabgabeverordnung, die man öffentlich einsehen kann, das ist quasi Gesetzescharakter, die man sich anschauen kann. Das ist einfach eine Liste von verschiedenen Ausnahmen, von Sachen, die nicht gesammelt werden. Da gibt es auch verschiedene andere Sachen, wie zum Beispiel Druckwerke, die aus nur weniger als 4 Seiten bestehen, werden nicht gesammelt und solche Sachen. Oder Plakate werden nicht gesammelt. Und solche Ausnahmen stehen da drin. Da steht dann einfach ein Spiegelstrich Spiele.
Ich verstehe, danke.
Aber dann können wir ja vielleicht mal ein bisschen rumspinnen, weil es gibt ja schon eine Möglichkeit, zumindest bei der Deutschen Nationalbibliothek, interaktive Werke zu archivieren. Wenn du davon redest, es werden solche Dinge archiviert wie Lernspiele oder wie Enzyklopädien, die auf Disk erschienen sind, dann muss das ja alles irgendwie auch zugreifbar gehalten werden. Auch heute noch, ich glaube, dein konkretes Beispiel aus dem Vorgespräch war, irgendeine Weltraum-Enzyklopädie aus den 90ern, die nur über Windows ist, die auf Windows XP nur lief, und die könnt ihr zugreifen, weil ihr welches System da habt?
Also da muss man natürlich jetzt ausholen und über Emulation sprechen. Also grundsätzlich über das Thema, dass es was eigentlich überhaupt das Problem ist mit solchen interaktiven Publikationen, also Software, ganz pauschal gesagt. Software ist natürlich immer abhängig von einer entsprechenden Systemumgebung aus Hardware und System, Betriebssystem, Hard- und Software letztlich. Das gilt eigentlich für alle digitalen Publikationen, auch E-Books und so weiter. Das sind natürlich immer Dateiformate, die funktionieren in einer bestimmten Systemumgebung zur Benutzung. Das gilt für Spiele natürlich genauso. Und jetzt ist die Frage, wenn man diese digitalen Publikationen, diese Werke aufhebt, archiviert, dann will man sie auch bereitstellen. Also die Nutzung soll ja auch möglich sein. Und jetzt eine Institution wie die Deutsche Nationalbibliothek hat keinen Sammelauftrag, der begrenzt ist auf 5 Jahre, 10 Jahre oder irgendwas, sondern die Idee ist, das für alle Zeiten, also dauerhaft aufzuheben und auch zugänglich zu machen. Und wie kann man das jetzt schaffen, dass man digitale Publikationen, die sehr abhängig sind von einer Systemumgebung, die sich ständig ändert, die also schnell obsolet wird, wie man dann noch darauf später zugreifen kann in 10, 20, 50, 100 Jahren. Und das ist eben eigentlich die Kernproblematik der digitalen Langzeitarchivierung. Und da gibt es jetzt verschiedene Lösungen. Die eine wäre Migration, das heißt Formatkonvertierung. Dateiformate werden konvertiert in ein Format, was man dann jetzt nutzen kann, und dann rechtzeitig konvertiert man sie in ein anderes Format, solange es noch möglich ist, wenn absehbar ist, dass das Format nicht mehr geht. Das ist jetzt für Spiele nicht so eine ideale Strategie, weil man die schlecht konvertieren kann von einem Dateiformat in ein anderes. Deswegen ist die zweite Strategie jetzt die interessantere, und das ist nämlich Emulation. Und Emulation heißt, dass man mit einer Software eine alte Umgebung auf einer neuen Umgebung nachstellt. Also, und das ist natürlich in der Computerspiel-Community bereits beliebt und wird vielfach gemacht, dass man alte Computerspiele mit einem Emulator, der das alte Computerspielsystem, keine Ahnung, zum Beispiel aus den 1980er Jahren, den Commodore 64, ein sehr alter Homecomputer, da gibt es viele Spiele, die damals beliebt waren dafür, und da gibt es jetzt einen Commodore 64 Emulator, also eine Software, die startet man auf dem heutigen PC, und dann kann man dieses alte Commodore 64 Spiel darauf laufen lassen. So, aber das war jetzt sozusagen mal der Hintergrund. So, und für jetzt interaktive Publikationen, wie zum Beispiel ein Weltraumlexikon, was mit Animationen und vielleicht sogar kleinen Filmchen und so weiter versehen war, war mal ja beliebt in den 90ern und Nullerjahren, so CD-ROMs mit so interaktiven Anwendungen auszubringen. Das ist dann mit dem Internet irgendwann nicht mehr so, mit größeren Breitband-Internet-Sachen nicht mehr so erfolgreich, aber davon gibt es eine ganze Menge solcher Publikationen. Die haben letztlich die gleichen Probleme wie ein Computerspiel, dass sich nämlich dass eine entsprechende Systemumgebung dafür brauchen. Deswegen hat die Deutsche Nationalbibliothek als Teil ihrer Langzeitarchivierungsstrategie auch Emulatoren im Einsatz. Das wurde entwickelt in einem Forschungsprojekt, einem DFG-Projekt Namen Emil vor einigen Jahren. Die haben dort ein Framework, also ein Software-Rahmenwerk entwickelt, was verschiedene vorhandene Emulatoren, also solche Emulatoren, wie ich es jetzt eben genannt habe, für den Commodore 64 und andere Emulatoren, die kommen teilweise auch aus der Spiele-Enthusiasten-Community, also vorhandene Emulatoren einfach eingebettet in einen Rahmen, die geeignet ist für eine Lesesaalbereitstellung. Ich sagte vorhin, die Werke bei uns werden im Lesesaal bereitgestellt, nicht über das Internet, sondern das ist aus rechtlichen Gründen, können die immer nur vor Ort im Lesesaal in Frankfurt oder Leipzig zur Verfügung gestellt werden. Und dort ist die Idee, dass automatisch ein passender Emulator startet, wenn man eine Publikation aufruft. Also alle Publikationen sind im Katalog erfasst, ein digitaler Katalog, der Bibliothekskatalog. Und wenn man dort findet in diesem Katalog einen entsprechenden Eintrag, zum Beispiel zu diesem Weltraumlexikon, dann ist da ein Link dabei und dann kann man draufklicken und dann geht ein neues Fenster auf, ein Browserfenster, und in dem Browserfenster startet dann eine passende Emulation, also zum Beispiel ein Windows 95 Rechner, der dann komplett darin startet in dem Browserfenster, und in diesem Fenster wird dann diese CD-ROM virtuell bereitgestellt und als Benutzer kann man sie dann genauso in der Windows 95 Umgebung installieren und nutzen, wie man das damals hätte auf einem Original-PC mit Windows 95. Und das gilt genauso für eine Commodore 64 Anwendung. Da wird er dann der passende Commodore 64 Emulator starten.
Nur kurz vielleicht als Ergänzung dazu, wir haben, als ich damals noch im Computerspielmuseum gearbeitet habe und auch an diesem Projekt Keep beteiligt war, haben wir ja in diesem, also wir nicht, aber im Rahmen dieses Projektes wurde ja schon so eine automatisierte Emulationsumgebung entwickelt, und wir hatten mal zu Probezwecken auch einen geringen Bestandteil unserer Spiele virtuell zur Verfügung stehend. 20 Spiele konnte man sich in einem Katalog an einem Terminal angucken und auswählen, und auch da musste man einfach nur noch den Button klicken, jetzt spielen, und dann hat eben auch dieses System dafür gesorgt, dass die entsprechende Umgebung geladen wurde, also sprich der entsprechende Emulator, und das entsprechende Spiel gestartet wurde.
Das hätte ich jetzt gerade als nächstes mal fragen wollen, weil so Enzyklopädien oder C64-Spiele sogar wäre jetzt ja eine Sache, die sind nicht so hardwarehungrig. Ich überlege jetzt nur, mit demselben Windows 95-Emulator, könnte man damit auch ein SimCity starten oder ein Doom? Wären die leistungsstark genug, dass das, oder auch auf der Hardware, die sie laufen, dass das funktioniert? Oder weitergedacht, könnte man mit einem, weiß ich nicht, einem Windows 7-Emulator aktuelle PS2-Emulatoren laufen lassen?
Das ist natürlich bei den Emulatoren generell so, dass die Performance dann jeweils abnimmt, weil ja sozusagen der Emulator selber nochmal das läuft. Also umso neuer es wird, umso schwieriger wird es, das performant mit den Rechnern zu nutzen. Aber vom Prinzip ja. Also das ist ja letztlich Virtualisierung, Emulation wird ja auch benutzt, wenn jetzt auf den aktuellen Macintosh-Computern mit dem neuen Chip Software von dem alten Chip genutzt wird. Apple hat ja gerade einen neuen Chip eingebaut in all ihre Macs. Und der ist nicht mehr kompatibel zu dem Intel-Chip, der vorher drin war. Und trotzdem kann man die alte Mac-Software weiterlaufen lassen. Das ist ein Emulator. Da wird sozusagen in dem Moment, wo jemand dieses alte Macintosh-Programm laufen lässt auf dem neuen, wird automatisch, ohne dass man es bemerkt, ein Emulator gestartet, der mit dem das läuft. Und trotzdem ist die Geschwindigkeit extrem gut, obwohl da ein Emulator dazwischen ist. Weil das einfach der neue Chip halt so leistungsstark ist. Aber das könnte man jetzt übertragen auf Emulatoren eben, die ich auch für andere Systeme nutze. Und umso älter die Systeme sind, umso weniger wird das überhaupt relevant, weil der zum Beispiel der Commodore 64 war so viel Dimensionen schwächer zu heute, dass das überhaupt kein Problem ist, das mit Zwischenschichten effizient zu laufen zu lassen. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass diese Emulatoren oft Möglichkeiten vorsehen müssen, gerade weil, wenn man Spiele damit nutzt, die Geschwindigkeit runterzusetzen, weil sie sonst unspielbar werden, wenn sie mit der tatsächlichen Geschwindigkeit, die der Rechner ermöglicht, laufen würden. Und dann sind sie viel zu schnell, um sie zu spielen zu können.
Dann halte ich jetzt mal fest, theoretisch von dem, was ihr erzählt, liegt der Bottleneck nicht an den technischen Gegebenheiten. Es gibt solche Emulationsinfrastrukturlösungen, wo theoretisch auch in der Bibliothek Zugriff wäre auf diese alten Geschichten, in die man auch Konsolenemulationen meinetwegen einbinden könnte. Demnach wäre es theoretisch möglich, dass ich in die Bibliothek gehe, nicht nur um die alte Enzyklopädie von 95 nochmal nachzulesen, sondern auch um eine Runde Doom oder Duke Nukem zu spielen. Potenziell.
Also ja, wobei jetzt das würde ich jetzt auch nicht so ganz einfach wegwischen, technisch ist gelöst. Also so ist es nicht. Das ist also einmal ist diese Umgebung, dass das in Bibliothek nutzbar ist, ist ziemlich neu und das ist auch, wie ich vorhin sagte, bei uns bisher nur für wenige Objekte, mehr so eine Art Probelauf oder nur so testartig. Andere Institutionen haben sowas noch gar nicht oder überlegen daran, sowas zu machen. Also das ist erstmal noch lange davon entfernt, dass das in solchen kulturerhaltenden Institutionen Standard ist oder eingesetzt wird. Dann sind grundsätzlich Emulatoren nicht die perfekte Lösung für die Langzeitarchivierung im Sinne von, dass es immer alles perfekt läuft. Also ein Emulator stellt nur nach das System, aber trotzdem kann was grün war, rot sein auf dem Emulator oder es lässt sich nicht so steuern. Ich hatte eben schon gesagt, dass die Geschwindigkeit eine Rolle spielen kann, aber es gibt ganz viele Aspekte, die bei der Emulation sind. Tastaturen, die anders sind und wo dann deshalb die Tastensteuerung so nicht funktioniert, wie sie mal ursprünglich im System war und so weiter.
Natürlich auch ein ganz, ganz großer Faktor ist einfach auch halt die Art, wie wir Spiele halt früher gesehen haben. Denn im Prinzip alle Spiele vor 2004, 2005 waren für ein Röhrendisplay ausgelegt und die sind mittlerweile einfach halt ein rares Gut. Die werden hergestellt, die verschwinden nach und nach. Und auch Leute, die Dinge reparieren können heute, die werden auch weniger und weniger. Also auch wieder so ein Faktor, einfach halt das verschwindet mit der Zeit. Man kann sich annähern, aber mehr auch nicht.
Ein Beispiel, was du mir auch genannt hattest im Vorgespräch, Tobias, war, dass das Deutsche Computerspielmuseum, oder vielleicht weiß es der Winfried besser, dass die irgendwann mal dazu übergegangen sind, in ihren spielbaren Arcade-Automaten, die da sind, auf Emulationsmaschinerie zu setzen und die Originalhardware entfernt haben, weil die halt einfach nicht für den großen Publikumsverkehr ausgelegt war und auf Dauer zu verschleißanfällig war. Aber da denkt sich natürlich auch jeder Purist, okay, das hat aber mit dem Original-Pac-Man-Automaten oder dem Original-Street-Fighter-Automaten nicht mehr so viel zu tun. So. Diese Annäherungsgeschichte ist immer ein Problem.
Also wir hatten mal einen Besuch, das ist aber schon ein paar Jahre her, da hatten wir aber auch schon unsere Arcade-Ecke im Computerspielemuseum und da kamen Kollegen aus Dänemark, die also wirklich so eine Arcade-Sammlung hatten und die waren zutiefst entsetzt, dass wir da die Geräte haben, Original-Cases, Original-Bedienung, aber eben innen drin irgendwie so ein weiß nicht, was damals an PC gerade aktuell war, mit einem Emulator. Da muss man einfach mal sehen, dass das unterschiedliche Ziele man dort verfolgt. Die Kollegen vom Hart-Arcade-Museum, die haben natürlich auch die Technik sammeln wollen und auch die funktionierende Technik. Das hat für die viel ausgemacht. Während im Computerspielmuseum, das ist ja in dem Sinne, versteht es sich ja nicht als Technikmuseum, sondern es geht letztendlich um dieses Kulturgut Computerspiel, Videospiel. Ja, und es merkt für den Spielenden an der Stelle, ist es praktisch, es sei denn, es gibt leichte Verzögerungen oder so, aber die gab es da eigentlich nicht. Kein Unterschied, ob da jetzt innen drin die originale Hardware ist oder ein Emulator. Für unsere Zwecke war das richtig. Wir haben das auch reingeschrieben, entsprechenden Hinweis, dass da ein Emulator drin ist. Aber man konnte eigentlich das Original Spielempfinden, darum ging es ja, sehr gut nachempfinden, weil die Emulatoren eigentlich auch, das meiste lief da natürlich über MAME, ziemlich gut war. Für die Technik Interessierten war das natürlich keine Art der Bewahrung.
Ne? Das ist vielleicht allgemein ein Aspekt. Jetzt hatten wir mit der Emulation schon eine Möglichkeit, das Ganze anzugehen. Welche Probleme stellen sich denn vielleicht generell noch bei der Erhaltung von Spielen? Vielleicht auch, ich weiß gar nicht, Winfried, du kommst gerade aus einem Kontext, wo wo physische Spiele aufbewahrt werden. Du hast zusammen mitgewirkt an dieser internationalen Computerspielesammlung, die besteht aktuell aus den zusammengelegten Sammlungen. Du, korrigier mich gleich, aus der Sammlung der USK ist die zusammengestellt, der Sammlung des Deutschen Computerspielmuseums und der dritte Sammlungsgeber war?
Das war die Abteilung DigaRec der Universität Potsdam. Die haben also auch so eine Games-Abteilung und die haben auch Game-Studies-Abteilung und die haben auch eine ganz ansehnliche Zahl von Spielen gehabt. Der Grund für diese Sammlung war natürlich eigentlich genau, also neben der Dokumentation, die auch nicht so ganz einfach ist, kommen wir ja vielleicht später nochmal zu, eben auch die Bewahrung, dass die Institutionen für sich das eigentlich nicht leisten konnten, weder personell noch finanziell, zum Teil auch noch nicht technisch. Das war ein Grund für diese Zusammenlegung der Computerspiele-Sammlung. Und wichtig bei der Sammlung ist wirklich, das hast du ja auch schon gesagt, ist, dass wir die sozusagen, solange es sie noch gibt, ja, die wirklichen Verpackungen inklusive den Bedienungsanleitungen oder den Gimmicks, die drin sind, zum Teil auch mit persönlichen Lösungsheftchen selbst geschrieben von den Spendern. Das ist uns natürlich auch sehr wichtig, dass wir diese Sachen haben, weil sie gehören mit zu dieser Kultur, denn wenn man an ganz alte Videospiele denkt, was hatten die nicht für tolle Cover? Und wenn man dann das Spiel selber gespielt hat, waren es irgendwie 5 Pixel, die sich da miteinander vergnügten. Auch das ist natürlich ein Teil dieser Kultur oder dieses Kulturgutes Computerspiele, dass man auch das mit dokumentiert. Und nebenbei gesagt auch noch, natürlich ist jedes Objekt, was wir dort haben, mit Datenträger, auch aus rechtlicher Sicht nicht ganz uninteressant, weil wir haben das Spiel dann einmal und reden nicht nur über Spiel und ziehen uns irgendwo irgendwelche Kopien runter, sondern wir haben sie, wir besitzen sie.
Ich musste so direkt gerade an den Monkey Island Passwortring denken, zum Beispiel solche Gimmicks, wie das da der Fall geht, ist aber vielleicht auch gerade für die Nationalbibliothek interessant. Wenn wir da von der interaktiven Aufbewahrung reden und was alles emuliert wird, habt ihr auch noch die physischen Datenträger vor Ort? Sind da die Floppy Disks vorhanden?
Ja, also das ist eigentlich so eher umgekehrt bisher das Problem, dass wir haben all diese Datenträger im Magazin, da wo auch die Bücher alle sind, das sind sehr große Magazine. Das ist natürlich, da sprechen wir von Abertausenden von Medienwerken. Wir haben eher das Problem, dass wir bisher noch nicht systematisch diese Datenträger umkopiert haben im Sinne von übertragen in ein Langzeitarchiv, einen Server und so weiter. Und das natürlich langsam, aber sicher eng wird, weil die Datenträger nicht für alle Zeiten haltbar sind, gerade alte Disketten und so weiter. Und dann sind wir bei dem Thema Kopierschutz, was eben schon angedeutet wurde, ja. dieser Ring von Monkey Island, diese Scheibe. Das ist natürlich auch nochmal ein großes Problem. Das wird jetzt zwar bei Computerspielen mehr sein und wie gesagt, Computerspiele sammeln wir ja bisher nicht, aber natürlich gibt es den entsprechenden Schutz für Programme, nicht nur bei Computerspielen, sondern auch bei anderen Medien und das ist natürlich nochmal ein Problem. Also das betrifft den Kopierschutz, der auf den Datenträger selber ist. Da braucht es dann geeignete Software, um die Datenträger zu migrieren, also von in ein anderes Medium zu kopieren. Aber bei Kopierschutz, der auf externe Medien, also zum Beispiel ein Buch oder irgendwas, dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Also dieses E-Mail-System, um darauf zurückzukommen, hat die Möglichkeit, dass man Metadaten speichert zu den einzelnen Objekten und dazu gehört auch Metadaten, sozusagen Freitext, der dann angezeigt wird, wenn man das Objekt nutzt. Das ist dafür gedacht, dass man, wenn da zum Beispiel ein Passwort benötigt wird für die Installation von dem Windows 95 Programm in dem virtuellen Windows 95 PC, dann kann das angezeigt werden in den Metadaten bei der Benutzung. Aber natürlich muss das dann auch jemand eingeben und das ist nicht trivial, weil wir hier von Abertausenden von Objekten sprechen, da manuell irgendwas zu erfassen. In der Regel sollte das alles automatisch sein und das kann natürlich bei solchen Sachen wie solchen individuellen Passwortwachen wird das nicht einfach sein. Also da muss man erstmal sehen, wie man damit umgeht. von moderneren Medien, und das ist ja bei Computerspielen heute fast schon Standard, mit Online-Freischaltung von irgendwas. Das ist nun mal eine ganz andere Thematik, mit der wir bisher uns noch so gar nicht befasst haben.
Ich möchte dann vielleicht zwischenzeitlich erstmal eine ganz ketzerische Frage stellen. Wir haben gerade schon angefangen, überhaupt, warum ist es wichtig, Videospiele zu archivieren so. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das ein Kulturgut ist, dass irgendwie, ob das jetzt von der Deutschen Nationalbibliothek der Fall ist oder eben über einen Träger wie das Deutsche Computerspielemuseum mit dieser internationalen Sammlung, dass wir das machen müssen. Ein Aspekt, den ich aber auch interessant fand, ist, man hat häufig zumindest als Spieler das Gefühl, dass Videospiele schlechter altern als andere Medien. Abgesehen, es gibt einen gewissen Retro-Faktor oder sonst was, aber es ist auch nur sehr ausgewählt, was in diesen Retro-Echelon mit eingeht oder so. So ein Mario ist ziemlich zeitlos, aber Low-Poly-Spiele aus der PS1-Ära haben diesen Status noch nicht ganz erreicht. Ist das der Fall, dass vielleicht auch im Vergleich zum Buch oder zum Film, die gefühlt manchmal ein bisschen zeitloser sind, Videospiele schlechter altern?
Ich frage vielleicht mal einfach auch ganz ketzerisch zurück dann, wer bestimmt denn, was gut altert eigentlich? Wer ist denn das, wer das festlegt eigentlich?
Ja, das ist im Endeffekt der Spieler natürlich selber an sich. Aber ich erinnere mich auch an Interviews von hohen Tieren bei Sony, die gefragt werden nach der Thematik, okay, wie wäre das denn mit einer Abwärtskompatibilität für die neue PS5, die jetzt ja eine gekriegt hat. Aber wie wäre es denn mit Abwärtskompatibilität für die PS3 auch noch oder die PS2 oder die PS1 zusätzlich dazu? Und dann kommt jedes Mal die Antwort, ja, Spieler schreien aber danach, aber sie nutzen es nicht. Also daran sehen wir auch wieder, warum es vielleicht wichtig ist, dass auch eine unabhängige Instanz, die da nicht unterscheidet zwischen den Medien, die sie aufwahrt, diese Sache übernimmt, weil am Ende die Hersteller, glaube ich, nur nach kommerziellem Interesse entscheiden, was sie archivieren und was nicht. Deswegen wird Mario 64 regelmäßig wieder neu aufgelegt, aber Gianna Sisters vielleicht weniger, obwohl das auch ein Titel ist, der zumindest mal wieder erschienen ist hin und wieder.
Das erinnert mich an eine Frage, die mal auf einer Tagung in Niederlanden aufkam. Da habe ich auch die internationale Computerspielesammlung vorgestellt. Und die Frage war, wie wählen wir aus? Wählen wir nur die guten Spiele aus? Ne? Und da muss ich sagen, nein, eigentlich, es ist zwar wahnsinnig, aber eigentlich wollen wir alles sammeln. Also wir wollen keine Qualitätsauswahl machen. Wir haben natürlich Spiele, die wir noch, wenn wir die noch nicht haben, dass wir die unbedingt haben wollen. Aber die Aktualität von Spielen kann da auch nicht wirklich eine Rolle spielen. Zum Beispiel in der Sammlung haben wir mehrere Cartridges für den Atari 2600 mit diesem Adventure-Spiel. Ich weiß nicht, inwieweit das bekannt ist. Also eines der ersten Spiele, in dem man sich relativ frei bewegen konnte. Damals sensationell. Wenn man das heute anguckt, würde man da einfach nicht weiterspielen, weil das ist ja grafisch vollkommen überholt und man würde diese Faszination auch nicht nacherleben. Und das ist etwas, was auch in der Dokumentation dann nachher natürlich klar sein muss. Deshalb nicht nur die Spiele sammeln, sondern auch bei so einem Spiel dann auch eine stärker die Bedeutung der Spiele mit archivieren und sammeln und ergänzen. Insofern, ja, ich meine, Bücher altern auch, ja, also die Romane von vor 20 Jahren, da will man auch wahrscheinlich 95% nicht mehr von lesen. Trotzdem glaube ich nicht, dass die Deutsche Nationalbibliothek sie einfach wegschmeißt oder, ne, das ist natürlich, da ist ein ganz anderer Ansatz dahinter.
Inhaltliche Bewertung statt, also das ja. Wir sind ja auch eine Bibliothek und kein Archiv, das ist ja so eine feine Unterscheidung von Bibliothekaren, Archivaren, das zum Archiv gehört eine Bewertung und Auswahl, was gesammelt wird.
Genau.
Und das ist bei Bibliotheken in der Regel nicht so, sondern da hat man im Rahmen des gesteckten Sammelauftrags wird alles gesammelt. Also man hat eine gewisse Vollständigkeit. Inhaltlich wird überhaupt nicht entschieden, welche Bücher gesammelt werden und welche nicht oder irgendwas, sondern es wird einfach alles gesammelt, was in diesem Rahmen, also zum Beispiel der Zeitrahmen ist bei der Deutschen Nationalbibliothek erst ab 1912 werden Bücher gesammelt. Alles, was davor erschienen ist, wird nicht von der Deutschen Nationalbibliothek gesammelt. Aber innerhalb dieses Rahmens gibt es überhaupt keine inhaltliche Bewertung, sondern es gibt nur die Kriterien, die im Gesetz und in der Pflichtabgabeverordnung stehen. Und ansonsten war es das. Also das ist dann wird dann alles gesammelt. Und das würde, wenn Spiele gesammelt würden, dann genauso sein. Da würde dann auch nicht danach geguckt, was ist jetzt ein erfolgreiches Spiel oder was könnte wertvoll sein oder irgendwas. Nein, eine solche Bewertung gibt es nicht.
Jetzt reden wir bei der Internationalen Computerspielesammlung von einer Sammlung, die aktuell sich auf rein physische Medien beschränkt. Und da will ich direkt mal fragen, ich hatte nämlich heute den Fall, ich arbeite auch für unser Schwestermagazin, die Audiovision, ein Film- und Heimkinotechnik-Magazin. Und da arbeiten wir jetzt gerade einen Artikel zum Thema Disc-Rot und Ablösungen bei Blu-Rays. Wir haben nämlich viele Leser jetzt zuletzt gehabt, die uns angeschrieben haben mit, ja, meine alte Blu-Ray von Shutter Island aus den Anfängen der Blu-Ray-Zeit, die löst sich ab und die kann ich in keinem Blu-Ray-Player mehr abspielen. Wie geht denn diese internationale Computerspielsammlung damit um, die Schätzchen von alten PS1-Spielen, die ja teilweise noch viel älter sind als jetzt Shutter Island, der kam, glaube ich, 2011 raus, vor diesem physischen Verfall zu bewahren? Wie sind die Spiele da aufbewahrt?
Naja, die Frage ist, wie lange man das wirklich machen kann. Also eigentlich, wir bewahren die Spiele und wir bewahren auch die Datenträger, auch wenn sie nicht mehr funktionieren. Aber unser eigentliches Ziel ist, denke ich, ähnlich wie bei der DNB, eine virtuelle Kopie davon zu erstellen. Und weil man auch nur wirklich mit in vielen Fällen mit dieser virtuellen Kopie einen Emulator betreiben kann, letztendlich füttern kann. Und von wegen Haltbarkeit muss ich sagen, wir hatten einmal einen Wasserschaden in der Sammlung. Der war nicht groß, aber der war an bestimmten Stellen heftig. Und die Medien, die sich am allerschlechtesten gehalten haben durch diesen Wasserschaden, waren die CD-ROMs. Am besten waren noch die 5,25 Zoll Disketten. Die konnte man trocknen und mal über die Kante ziehen und dann liefen die wieder. Die 3,5 Zoll gingen so. Aber es waren wirklich die CD-ROMs, wo sich die Deckschicht löste und damit waren die verloren. Also es hat auch nicht unbedingt was mit dem Alter der Datenträger zu tun, wie empfindlich die sind. Ne? Am besten sind eigentlich Cartridges, aber ist ja nicht alles auf Cartridges.
Nicht mehr, die halten ja ewig eigentlich.
Ja, aber die sind recht stabil. Meine Erfahrung jetzt, wenn du eine andere hast, ja, aber ich finde, sie sind relativ
stabil. Ja, so Geschichten wie zum Beispiel halt dann Batterien zum Spielstand speichern, müssen ja ausgetauscht werden zum Beispiel, aber das ist ja alles drin.
Also jetzt privat habe ich noch eine uralte Videospielkonsole, CBS ColecoVision 1984 und da funktioniert es einfach nicht, dass die Cartridges kriegen keine Kontakte mehr oder die Kontakte funktionieren nicht mehr.
Ich habe noch meinen guten Freund hier, Isopropylalkohol. Der holt schon immer viel raus, aber...
Naja, aber die bessere Variante ist, oder was heißt die, ist einfach das Backup als virtuelle Kopie. Und ich meine, man kann ja auch die Cartridges heute ohne Probleme auslesen. Es gibt ein paar Ausnahmen, gebe ich zu, aber in vielen Fällen geht das natürlich.
Dann kommen wir jetzt vielleicht mal zu den rechtlichen Fragen bei Videospielen. Du hattest es gerade schon gesagt, bei der Nationalbibliothek ist es schon so, für die digitalen Medien, die aufbewahrt werden, dürfen die alle nur im Präsenzbestand benutzt werden, im Lesesaal darauf zugegriffen werden, weil es rechtlich nicht möglich ist, die meinetwegen online abrufbar zu halten. Mit welchen Ärgernissen schlägt sich denn jetzt zum Beispiel das Deutsche Computerspielemuseum rum, wenn die für eine neue Ausstellung nochmal auf Spiele zurückgreifen möchten?
Nun bin ich nicht derjenige, der da die Ausstellungen macht, aber also im Museum selber ist das in der Regel kein Problem, wenn es technisch funktioniert natürlich. Ne? Aber alles, was über, ich meine, es wäre ja traumhaft, wenn man auf der Webseite Computerspielmuseum oder internationale Computerspielesammlung eine gewisse Anzahl von Spielen einfach mal spielbar halten könnte mit so einem Emulator. Das ist natürlich hier bei uns wesentlich schwieriger, als es zum Beispiel das Internet Archive hat. Die machen das ja. Da kann man ja zahlreiche Spiele spielen. Nicht alles funktioniert wirklich gut. Aber so Prince of Persia oder sowas, da geht man hin, kann den Play-Button drücken und die Sache läuft. Ne? Das ist hier in Deutschland, ich sag jetzt mal im Moment, noch nicht so einfach.
Ja, ich glaube, so hart es klingt tatsächlich, momentan sind die Raubkopierer noch somit die größte Ressource, was Bewahrung angeht teilweise, weil einfach halt die Hersteller nicht bereit sind oder es einfach auch nicht mehr können teilweise.
Oder es gibt sie zum Teil ja auch nicht mehr.
Also, das kommt dann zu, ja.
Da gibt es natürlich die vielen Fälle von diesen eher kleinen Entwicklerbuden oder auch Publishern, die vielleicht noch aufgekauft wurden, die sind weg. Ne?
Genau, generell Spiele, die so im Limbo verschwinden, einfach wo keiner mehr weiß, wo der Rechteinhaber sitzt, noch keiner irgendwie in dieses Wespennest reinstechen will.
Ja, da hatten wir ja Hoffnung mit den verwaisten Werken. Aber also es gibt rechtliche Regelungen, das kann Tobias auch sicherlich besser erklären, für Werke, wo eben sozusagen die Rechteinhaber nicht aufzufinden sind. Also entweder kennt man sie nicht oder man hat einen Namen und weiß trotzdem nicht, wer es ist, ja. Da gibt es für Publikationen mittlerweile Möglichkeiten. Das ist aber damals in der Umsetzung, sind sozusagen unter anderem dann auch die Computerspiele da rausgeflogen. Im Moment sind wir an der Stelle wirklich in der Sackgasse, wenn wir keinen Ansprechpartner mehr haben, wenn wir einfach die Rechteinhaber nicht mehr finden.
Es ist nicht nur die Spiele selber, sondern wenn ich von der Erhalt spreche, dann geht es ja auch um die Umgebungen, die nötig sind. Und wenn ihr, da haben wir schon von Emulation gesprochen. Wenn ich eine Videospielkonsole emuliere, dann gehört da auch die Rechte dazu von der Hardware und von der Firmware, also der Software, die bei der Hardware war. Und auch da sind Urheberrechte drauf. Das heißt, wenn man das rechtlich alles korrekt machen will, bräuchte man die Rechte, die Zustimmung der Rechteinhaber für all diese Dinge, sowohl für die Nutzung der Spiele wie für die Emulation von der Hardware und von der nötigen Software. Also da gibt es sehr viele Rechteinhaber, die da eine Rolle spielen, und die müsste man eigentlich alle fragen und die Zustimmung kriegen.
Trotzdem möchte ich vielleicht mal ein gangbares Modell vorstellen, weil wir mit den Raubkopierern laufen wir natürlich potenziell momentan in dieselbe Falle, wie vielleicht die BBC das hat mit ihren alten Doctor Who-Folgen, wo auch man mal irgendwann gesagt hat, okay, den Kram archivieren wir nicht mehr, die alten Bänder. Und jetzt sind von den frühen Doctor Who-Staffeln fehlen ganze Folgen und Staffeln, die man jetzt bei irgendwelchen privaten Sammlern von ihren Fernsehaufzeichnungen wieder rearchiviert. Hier ist dasselbe im schlimmsten Fall, wenn wir irgendwann die rechtliche Sache geklärt hätten, dass man vielleicht auch da auf die Raubkopiere angewiesen ist und einige Sachen nur in irgendwelchen online rechtlich Grauzonen bis illegalen ROM-Sharing-Seiten überhaupt noch archiviert worden sind.
Auch wenn wir dann das ROM oder das Image haben, dann, es geht auch den Source Code zum Beispiel, der dann einfach verschwunden ist. Also es gibt viele Firmen, die einfach in den 80er, 90er Jahren ihren Source Code nicht aufbewahrt haben, weil braucht keiner mehr. Square ist mit Final Fantasy 8 fertig, das Ding ist ausgeliefert, weg damit. Und dann gibt es natürlich dann Probleme, wenn irgendjemand doch eine Neuveröffentlichung angestellt.
Wobei ich den Eindruck habe, dass zumindest das kommerzielle Potenzial inzwischen stärker gesehen wird, auch von alten Sachen zur Wiederveröffentlichung, und vielleicht dieser laxe Umgang eventuell heute nicht mehr ganz so ist, weil die Firmen erkannt haben, dass da doch noch Geld machbar ist.
Das auf jeden Fall. Das ist auch ein großes Glück tatsächlich, dass das mittlerweile gut gesichert wird. Wie gesagt, viele alte, wichtige Sachen, die sind einfach Source-Code-technisch weg.
Ja, das ist leider so. Und ich weiß auch nicht, also ob wir jemals in die Lage kommen, alten Source-Code zu sammeln. Es wäre eigentlich ganz schön, weil, wenn man Glück hat, liegt der ja noch bei den Entwicklern rum. Und die Entwickler sind durchaus noch eher an so einer Bewahrung interessiert, weil gerade bei den Alten waren es nicht so viele, die da mitgearbeitet haben. Es war so dann auch irgendwann was Persönliches, die da Interesse dran haben, so etwas zu bewahren.
Ich meine, das wäre natürlich das absolute Nonplusultra. Den hatte der Winfried mir vor diesem Podcast zugespielt. Es gibt einen Vortrag von jemandem, der bei EA mit der Archivierung von ihren Spielen beauftragt ist, der, ich will seinen Namen nicht falsch sagen, Garrett Fredley, der so ein bisschen erzählt, wie EA aktuell schon ihre Spiele archiviert, die neu rauskommen, und wie sie auf Dauer versuchen, das zu machen. Und er teilt das so ein bisschen auf in mehrere Tiers so. Er sagt, es gibt Tier 1 von Archivierung von Spielen, das wäre irgendwie alle Bestandteile eines Spiels aufzubewahren. Das ist dann meinetwegen die ROM, die einzelnen Teile, die das Spiel ausmachen. Im besten Fall dann sogar noch die Tools und die Software, mit der die Spieleentwickler damals gearbeitet haben. Exakt die Version von Photoshop, exakt die Version der Unreal Engine oder was immer man da gerade benutzt hat. Plus alle Dokumentationen, alle internen Design-Dokumente, die noch irgendwie existieren. Das alleine wäre Tier 1, das nur auf eine Festplatte auszulagern, das archivierbar zu halten. Das Tier 2 wäre dann schon diese ganzen Dinge sogar nicht nur archivierbar und dann irgendwie wieder auspackbar und langfristig rausfrickelbar zu machen, sondern diese Sachen dauerfristig spielbar und patchbar zu halten, dass man eben sämtliche Versionen eines Spiels mit allen von der frühesten Alpha bis zur letzten finalen Release-Version alle da hat und dass man theoretisch auf Basis von einer 10 Jahre alten Beta-Version noch einen neuen Patch rausbringen könnte für ein Spiel, das schon seit Ewigkeiten draußen ist und das zu so reproduzieren. Und dann kommt, ja, dann kommt nicht Tier 3 bei ihm, sondern das nennt er schon das Mythical Tier, das absolute Nonplusultra, wo man das auch noch schafft, zu diesen ganzen Spielen die Online-Dienste abzulegen, die ganze Server-Architektur und im besten Fall diesen Server sofort als solches replizierbar zu machen. Das ist aber, glaube ich, was, wo wir auf Dauer, also wo es sehr schwer wird, da auf Dauer hinzukommen bei den ganzen Archivierungsbemühungen, oder?
Ja, genau. Also diese ganzen Services, die da dranhängen, also selbst wenn man den Spielserver noch hat, dann ist es die Frage, ob man den Server hat, die Software, die das Bezahlsystem, was da mal angehängt war, ob die noch funktioniert und andere Geschichten und Ingame-Käufe noch möglich sind. Und das ist, also sagen wir mal so, das würde ich mir jetzt gerade nicht mal auf die Fahne der internationalen Computerspielesammlung schreiben, dass wir das wirklich durchführen wollen. Ja. Und insofern werden diese Spiele dann auch schwer spielbar zu halten. Mal ganz abgesehen davon, dass man diese ganze Software nicht einfach so auf einen virtuellen PC packen kann, in X-Varianten und die dann zur Verfügung stellen kann.
Es gibt sicherlich da durchaus mit manuellem Aufwand gewisse Möglichkeiten, aber das ist dann sehr schwierig. Also Kollegen der Universität Freiburg haben da auch geforscht und sowas jetzt nicht speziell für Spiele, aber die Überlegung Abhängigkeiten von Online-Servern, wo dann die Kommunikation quasi aufgezeichnet wird, die von dem Server kommt und das dann für das archivierte Exemplar so, im Moment des Zugriffs vorzuspielen, da wäre noch ein Online-Gegenstück, was das dann die entsprechenden Antworten im richtigen Moment zurückgibt. Also solche Möglichkeiten, da kann man schon was machen, aber das bedeutet für das einzelne Exemplar erheblichen Aufwand für die Archivierung und das ist halt auch die Frage, in welchem Rahmen man das überhaupt leisten kann. Also in Massensammlungen sicherlich so nicht.
Also mein Horror, was ist kein wirkliches Spiel, MS Flight Simulator 2020 ist eine Simulation, ja, kann man aber auch mit Spielen in Anführungsstrichen. Das ist natürlich der absolute Horror, ne? Weil da so viele Dienste und Quellen angesprochen werden, online, on the fly, direkt, sowas wie aktuelle reale Position von Flugzeugen oder von Schiffen. Sowas ist natürlich richtig schwierig zu bewahren. Vielleicht kann man das über so eine Fake-Antwort machen, aber das ganze Spiel basiert ja darauf, dass man auch immer neue aktuelle Daten hat. Die ganze Welt wird ja aus aktuellen Daten zusammengesetzt. Und ich denke, spätestens da wird es schwierig, wirklich Bewahrung durchzuführen.
Ja, ich glaube, der Flight Simulator ist ein ganz gutes Beispiel, um da an der Stelle einzuhaken. Denn diese Online-Features, wie du das gerade genannt hattest, mit der Flight Simulator basiert auf Google Maps und ruft sich tagesaktuelle Wetter- und Kartendaten ab. Aber natürlich haben mittlerweile fast alle Spiele auf der einen oder anderen Art eine Internetanbindung. Oder wenn sie nicht always online sind, dann brauchen sie zumindest einen Day-One-Patch. Dann kommen sie eben nicht mehr vollständig auf der Disk an, sondern sie sind halb fertig, wie im schlimmsten Fall bei Cyberpunk 2077. Und erst der Day-One-Patch macht sie überhaupt richtig spielbar. Das müsste man dann ja mindestens auch mit archivieren, wenn man jetzt eine spielbare Version von Cyberpunk 2077 für die Nachwelt erhalten wollte. Wie können wir da umgehen mit der Archivierung von internetgebundenen Spielen?
Ja, ich meine, das Problem ist ja eigentlich wie beim Flight Simulator. Ich habe zu dem Zeitpunkt, in dem ich das Spiel dann vielleicht spielen will, eben nicht mehr diese Konnektivität, die ist nicht mehr da. Aber das betrifft natürlich auch solche Bereiche wie Ingame-Käufe und so weiter. Und das sind ja alles Sachen, die werden wir in der Regel in Zukunft nicht mehr machen können, weil wir einfach diese Server, nicht nur den Spieleserver, auch den Billing-Server und was es da alles gibt, so nicht mehr haben. Wir setzen oder wir werden das, ich muss ja noch aktuell machen, was ich, aber wir werden das so umsetzen, dass wir einfach wesentlich mehr in Dokumentation investieren. Und zwar Dokumentation, zum Beispiel auch solcher Effekte, One-Day-Patch oder Always-Online, ne? Alles, was um das Spiel und auch wie es sozusagen auch distributiert wird und so wird miterfasst. Ja, und wir müssen, und in dem Fall komme ich dann zu solchen Geschichten wie Let's Play oder so, die natürlich kein Ersatz fürs Spiel sind. Das ist wie wenn ich, wenn mir jemand ein Buch erzählt letztendlich irgendwo, weil es eine individuelle Sache ist, ein Spiel durchzuspielen. Ich meine, wenn man sich was von Gronkh anguckt, das ist ja sehr putzig. Ja, macht ja auch Spaß. Aber das ist eben sein Spiel. Wie man sowieso sagen kann, das Spiel wird erst zum Spiel, wenn man es spielt und vorher ist es digitaler Code. Aber das ist etwas philosophisch vielleicht an der Stelle. Und wenn man dann eben nicht nur ein Let's Play hat, sondern mehrere unterschiedliche, inklusive irgendwelcher auch Kommentare, Dokumentationen aller Art, Zeitschriften, Blogs, YouTube, da kommen wir natürlich so ein bisschen in die Frage, wie weit ist YouTube, kann man sich da auf YouTube verlassen, wenn man das dann nicht selber sichert. Aber wir werden einfach, und das ist meine Meinung, unsere Meinung, dass wir einfach da viel stärker in die Dokumentation einsteigen müssen, um, ich sag jetzt mal späteren Generationen, ja, die das eben nicht mehr spielen können und die das auch nicht kennen, denen wir aber sozusagen diese Geschichte des Computerspiels, die Entwicklung des Computerspiels nahebringen wollen, das noch in irgendeiner Weise nacherlebbar zu machen, verständlich machen. Das wäre so für mich der Ansatz, weil ich glaube, eine technische Möglichkeit, das in irgendeiner Form zu bewahren oder gar die Entwickler dahin zu bringen, dass sie doch bitte schön mal bugfreie Spiele auf den Markt bringen, das ist Unsinn, ne? Das können wir nicht.
Man wird sicherlich ganz unabhängig, nicht nur bei Spielen, sondern insgesamt bei interaktiven digitalen Publikationen, besonders wenn sie mit Online-Komponente sind, das kann man nur bis zum bestimmten Grad überhaupt archivieren selbst. Da wird man um ein entsprechendes Blick, einen Gesamtblick auf das, die Nutzung und die, wie das dann tatsächlich genutzt werden konnte, zu bekommen, wird man das nur dokumentieren können mit ergänzenden Videos oder vielleicht sogar Dinge wie Interviews mit Spielern oder und so weiter. Also eben Dokumentationen, die drumherum sind, um das tatsächliche Medium, wenn man das als Kulturphänomen irgendwie beibehalten will. Also Multiplayer-Plattformen, selbst wenn ich die archiviert habe, weiß ich ja trotzdem nicht, wie World of Warcraft tatsächlich genutzt wurde von Unmengen Spielern. Das kann ich dann nur indirekt dokumentieren.
Und es ist ja noch mehr als das, es ist noch das Ganze drumherum, einfach halt noch halt die Zeit, das Soziale und so weiter dann. Wenn halt dann wieder halt irgendwelche Filme halt sich dann wieder auf die aktuelle Zeit beziehen, auf Filme, die gerade aktuell waren zum Beispiel, die irgendwie zitieren und so weiter, oder der ganze Diskurs außenrum, der wird ja auch alles wegfallen, der ist ja auch nicht mehr da.
Das Schwierige daran ist, das einzugrenzen. Ne? Also das ist wirklich schwierig. Ich habe das mal so im Anfang versucht. Was wählen wir aus? Weil zum Beispiel Secret of Monkey Island, da könnte man Terabytes zusammensammeln von Let's Play und anderen Geschichten. Wie wählt man da aus und was hält man sozusagen für aussagekräftig? Da müssen wir auswählen, ja, weil das geht nicht alles. Manches lässt sich auch nicht bewahren, weil wir da auch so keinen Zugriff drauf haben. Ne? Oder weil wir es auch rechtlich nicht dürfen.
Das Adventure-Beispiel von eben auf Atari VCS zum Beispiel, ja, es wird ja schon gesagt, ja, wenn man das heute sieht irgendwie, die meisten werden einfach sagen, tu es weg, verstehe ich nicht, ich bin zu abstrakt, aber wenn man es eben wieder so ein bisschen in den Kontext setzen kann, dann was eben halt zur gleichen Zeit auf anderen Systemen gespielt wurde, dann kann man auch wieder erkennen auf einmal, wie unheimlich progressiv das Spiel damals war und auch wieder mehr zu schätzen wissen.
Und ich dachte direkt auch, exakt das könnte halt auch Minecraft passieren. So, Adventure ist jetzt wie alt quasi?
Also Adventure ist, glaube ich, 79.
Irgendwas 70er, ja, Ende 70er.
Das heißt, wenn jetzt so in 20, 30, 40 Jahren Minecraft vielleicht genauso veraltet und krude aussieht, jetzt ja schon vielleicht gerade wegen dem Retro-Stil, könnte man sich genauso fragen, wie jetzt vielleicht heute junge Spieler das bei Adventure tun, okay, warum hat das damals jemand spielen wollen? Und wenn man dann hingehen kann und ihm das Gronk-Let's Play zeigen kann und sagen, hey, das war damals, der Typ hat Millionen von Leuten das regelmäßig gehabt, die das zugeschaut haben, so groß war der Hype um dieses Spiel, dann wird es vielleicht ein bisschen erfahrbarer. Deswegen ist, ich glaube, in solchen Beispielen zeigt sich der Wert von so einer Dokumentation auf jeden Fall.
Muss man natürlich auch noch ein bisschen was zu Gronk sagen. Entschuldigung.
Was natürlich auch ein Faktor ist, einfach halt dann, man muss mir auch bedenken, Adventure war damals State of the Art und es gab nichts Aufwendigeres eigentlich. Dagegen Minecraft war ja ganz bewusst ein Rückgriff auf eine alte Ästhetik und auch wieder dadurch natürlich, sag mal, auch in gewisser Weise stilsicherer als ein Adventure. Da war es halt einfach aus dem, was da war, das Maximum rauszuholen versucht hat. Und noch ein anderer Faktor dabei ist auch, nochmal so derart wie Spiele altern, es ist jetzt so eine Kurve im Prinzip. Wenn wir jetzt vergleichen, zum Beispiel jetzt zwischen Adventure und Super Mario Bros. 3 liegen ungefähr 10 Jahre und der Schritt ist extrem groß. Ebenso liegen jetzt auch zwischen Uncharted und Uncharted 4 10 Jahre und der Schritt ist, wenn wir ehrlich sind, marginal eigentlich, bis natürlich halt Feinheiten. Also das ist auch wieder was, die Entwicklung wird nicht mehr so radikal sein wie in den ersten 10, 20, 30 Jahren Spiele.
Ja, ich denke mal.
Außerdem halt, haben wir jetzt eine ganz disruptive Technik dann, die alles über den Haufen wirft.
Genau, um solche übergreifenden Erkenntnisse gewinnen zu können, muss man ja in der Lage sein, die verschiedenen Videospiele oder Computerspiele zu kennen, selbst zu erfahren, anzuschauen, was hat sich verändert. Also das ist ja so typische Fragen, die sich Historiker oder Forscher oder sowas stellen würden. Und auch da sehe ich da keinen großen Unterschied zu anderen Medienwerken, wo ich sehen will, wie hat sich etwas verändert im Laufe der Zeit, die Darstellung, wie ist da die Entwicklung vorangegangen, wie haben sich bestimmte Themen entwickelt, all das sind so typische Forschungsfragen, die für Medien gelten, für Filme, für Musik, für Bücher und eben auch für Computerspiele. Also in dem Sinne sind Computerspiele letztlich auch Medienwerke, Kulturgut, die man erforschen kann und für die es natürlich gut wäre, wenn man das dann auch an praktischem Beispiel nachvollziehen kann.
Ich freue mich schon sehr drauf, in 300 Jahren lesen zu können, dann wie halt ein Forscher im Jahr 2300 noch was dann nachvollziehen wollen, was jetzt Capcom mit Street Fighter 5 genau gemeint hat.
Aber das ist ja online gebunden, das können sie ja dann wieder gar nicht, wenn nicht die Dokumentation.
Kann ich auch
offline. Ja, klar.
Weil ich einfach nur, es gibt ein schönes Buch von, ich glaube von Terry Jones ist das, der halt dann die Canterbury Tales nochmal erklärt und einfach halt mal darlegt. Das haben die Leute halt vor x 100 Jahren unheimlich lustig gefunden, aber wir haben den Kontext nicht mehr, wir verstehen die Witze nicht mehr da drin. Wir verstehen nicht mehr, wo der Humor herkommt.
Ja, aber ich meine, das, wie Tobias gerade schon sagt, das ist eine alte Geschichte. Auch ich komme ja aus der Museumsdokumentation letztendlich. Das ist vollkommen klar, dass man, und nicht umsonst gibt es die ganze Kunstgeschichte, die auch versucht, das wieder zum Teil jedenfalls zu rekonstruieren, wie damals Dinge verstanden worden sind und was damit gemeint ist. Das ist ja kulturhistorische Aufarbeitung an der Stelle. Da unterscheiden sich die Spiele nicht von vielen anderen Sachen. Ne? Insofern, ich will nur sagen, das, was ich gerade unter Dokumentation genannt habe, ist keine Neuerung. Ja, das wird eigentlich im besten Falle überall schon gemacht.
Es muss halt einfach immer mitgedacht werden, denn halt die meisten Leute, die natürlich erstmal dann Spiele bewahren, ist gleich halt das ROM irgendwo abspeichern. Aber wie gesagt, ja. Ich will einfach nur darauf raus, aber das Drumherum ist halt genauso wichtig.
Ja, auf jeden Fall.
Und bis dahin, dass Bedienung, auch das ist ein Problem mit Emulatoren. Wenn ich den Commodore 64 Emulator starte, wie kann ich denn überhaupt das Programm starten? Da ist nichts zum Anklicken.
Obwohl ich mich erinnere, ich hatte das mal ausprobiert, zumindest so einen C64-Emulator, als jemand, der da tatsächlich angewiesen ist auf jemanden, der es erklärt, so, ich könnte nicht die Befehle eingeben, um das zu starten mittlerweile mehr. Heutige Emulatoren, den ich ausprobiert hatte an meinem Rechner, war zumindest die Möglichkeit da, dass man einfach dann das ROM-Image oder wie man es in dem Fall dann nennt, reinzieht per Drag and Drop und dann startet es von selber, ohne dass man die Befehle selber eingeben muss. Solche Komfortfunktionen sind auf jeden Fall wichtig, um das vielleicht im Nachhinein spielbar zu halten.
Ja, nee, sicherlich richtig. Das sollte einfach gehalten werden. Das kann man nicht jedem zumuten, diese zwei Befehlchen, um ein Spiel im C64 zu starten, dass jeder das lernt, nur weil er mal das eine Spiel angucken will. Aber für die Bewahrungstätigkeit ist das durchaus wichtig. Ich kann mich noch entsinnen, wenn wir Praktikanten hatten am Computerspielmuseum und ich habe den C64 in die Hand gedrückt und die sollten halt mal nachgucken, ob das Spiel noch funktioniert. Die haben mich natürlich angeguckt wie ein Auto, weil die wussten nicht, wie man dieses Ding startet. Das ist aber auch, das ist etwas ganz Natürliches, dass das Wissen, bestimmtes Wissen auch nicht mehr so direkt abrufbar ist. Wichtig ist, dass man es dokumentiert. Das würde übrigens auch in die Dokumentation zu dem Spiel gehören. Wie startet man es? Ne? Ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich ist ein Museum für Webtechnik. Die haben große Webstühle. Bislang waren noch die alten Meister, das ist in der alten Fabrik gewesen, bislang waren noch die alten Meister da, die wussten, wenn das klemmt, trete ich da dagegen, dann läuft das. Das ist auch alles Wissen, was verschwindet oder alte Handwerkstechniken. Das begegnet uns permanent. Auch das ist nichts Spezielles beim Computerspiel. Man muss es nur eben, man muss nur daran denken. Man vergisst es gern mal, dass kein Mensch mehr weiß, was HighMemsys ist, ne? Und was man damit macht auf dem DOS-Rechner.
Um jetzt mal zu unserem Aufhänger vom Anfang ein bisschen zurückzukommen. Wir haben jetzt den konkreten Fall gehabt bei den Sony-Stores. Wenn diese ganzen Stores geschlossen worden wären, wären all diese rein digitalen Spiele auf immer davon gewesen. Und für diese digitalen Spiele haben wir gerade schon ganz viele Dinge genannt, die es schwierig machen, Spiele aufzubewahren, die eben nur digital abrufbar waren. Auch die internationale Spielesammlung kann zum aktuellen Zeitpunkt keine rein digitalen Spiele, die jetzt nur meinetwegen auf einer PS Vita spielbar waren, abbilden. Wie sollten sie das machen? So, jetzt soll dann jemand einen PS Vita-Account erstellen in der Sammlung und all diese Spiele runterladen, damit es zumindest so irgendwie noch spielbar bleibt. Deswegen fände ich es interessant zu fragen, wer ist denn da in der Verantwortung so? Sollte man dann irgendwie darauf pochen, okay, es muss auf jeden Fall in dem Zeitpunkt, wo Sony sagt, okay, wir verdienen nicht mehr genügend Geld, dass es sich lohnt, den PS Vita Store aufrechtzuerhalten, ab dem Zeitpunkt muss es einem Träger wie der Deutschen Nationalbibliothek oder der Computerspielsammlung oder irgendeinem internationalen Konglomerat, da kann man sich jetzt ja vieles vorstellen, erlaubt sein, reinzugrätschen und sagen, okay, dann wollen wir aber bitte das alles archivieren dürfen und wir möchten diese Sachen spielbar halten, zum Zweckwohle der Allgemeinheit. Oder sollten weiterhin, muss man da die Hoheit dieser Spielehersteller wehren oder sagen, okay, die haben die Rechte an diesen Spielen und die sind die einzigen, die über die Archivierung entscheiden sollten?
Also die Sammlung von egal was funktioniert bisher noch nicht so. Also das ist nicht das Prinzip, dass gewartet wird, bis etwas nicht mehr anderweitig verfügbar ist und dann wird es gesammelt. Sondern das Prinzip, zumindest bei dem, was die Deutsche Nationalbibliothek sammelt, oder ist der gesetzliche Auftrag, dass alles, was einmal rauskommt, publiziert wird, in dem Moment zwingend auch abgeliefert wird an die Deutsche Nationalbibliothek, um es dort dauerhaft zu bewahren. Also der Ansatz ist, dass in dem Moment, wo es erscheint, muss der entsprechende Verlag, also derjenige, der es herausgibt, das abliefern, um es zu hinterlegen, wenn man so will, die dauerhafte Sicherheit. Also dieses Prinzip, was jetzt eben geschildert wurde, ließe sich jetzt da nicht darauf übertragen. Das wäre dann höchstens, wenn jetzt das aufgenommen würde, was wie gesagt nicht angedacht ist, Spiele als weitere Sammlung, dann würde ab dem Zeitpunkt X erstmal, müssten dann die Spiele-Publisher zwei Exemplare von dem Spiel, wobei wir jetzt von auf Datenträger erscheinend reden, wenn sie im Internet erscheinen, beziehungsweise nur als Download sind, ist nochmal wieder ein bisschen anders, aber jetzt angenommen, sie erscheinen auf Datenträger, dann würden diese zwei Exemplare zwingend abgeliefert werden müssen von den Publishern an die Deutsche Nationalbibliothek und würden dort dann aufbewahrt. Also die Situation wäre ein bisschen anders. Aber jetzt, wenn ich jetzt mal davon abstrahiere, könnte man natürlich trotzdem dieses Denken, dass es sowas wie ein Spielearchiv gibt oder sowas, was so vorgeht, dass quasi so eine Art Nachlassverwaltung für Spiele hat, dass also so wie Archive, Nachlässe von irgendwelchen Autoren oder von Politikern politische Archive sammeln und dann bewahren, könnte man vielleicht auch sowas sich vorstellen. Aber das ist jetzt wirklich theoretisch.
Ja, das ist Leider, theoretisch, ja. Ich würde auch noch weitergehen als nur die Spiele, sondern natürlich könnte man in dieses Archiv oder in die internationale Computerspielesammlung könnte man natürlich auch sämtliche Dokumente vom Source Code bis hin zu irgendwelchen Designgeschichten oder Coding-Geschichten, Dokumentationen, die man hat, dort wirklich abliefern. Zwingen wird man da wohl so keinen können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob, wenn man sich sozusagen nicht öffentlich dazu erklärt, so etwas zu übernehmen, ob nicht das eine oder andere kommen wird.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch wirklich dann, wenn das Angebot da ist, als Positives, wir helfen euch zu archivieren, dass einige dann darauf anspringen könnten.
Ja, zumindest sehr stark von den Entwicklern her. Bei den Publishern könnte es auch sein, aber
ja. Ja, natürlich einfach auch mit der Garantie natürlich. Wir werden das nicht irgendwie raussickern lassen. Das Zeug ist bei uns auch geschützt, aber ihr könnt bei uns das Zeug sicher archivieren. Das fände ich als Entwickler oder auch als Publisher eine reizvolle Sache, weil ich einfach halt dann A sagen kann, wir archivieren und B, ich muss mir nicht mehr so viel Sorgen drum machen, dass eventuell beim nächsten Umzug irgendwas dann doch verschwindet.
Ich muss aber, beim Computerspielmuseum hatten wir das mal an einem Beispiel. Da haben wir noch von einem Entwickler alles, was in der Garage stand, zu einem Spiel bekommen und man darf nicht unterschätzen, wie aufwendig das ist. Ja. Nachher in der Erfassung. Also das ist nicht so eben mal gemacht. Das heißt, auf gut Deutsch, da brauchen wir auch einen Haufen Geld an der Stelle und natürlich auch das entsprechende Personal, um das zu bezahlen. Es wäre schön, wenn es, kann ich nur noch mal sagen, wenn es sowas in Deutschland gäbe, weil ich habe so das Gefühl, wir sind langsam so ein bisschen hinten dran. Also ich weiß, die Franzosen, die haben auch ihre Probleme bei der Bewahrung und so weiter, aber die haben sozusagen diese Pflichtexemplare. In Dänemark ist es ja ähnlich und wir haben ja nun keine vollkommen unbedeutende Szene, wenn es wirklich um die Spieler aus Deutschland geht. Ich weiß nicht ganz vorne dran und bei den Blockbustern auch eher nicht unbedingt manchmal, aber ne.
Muss ja auch nicht immer Blockbuster sein.
Nee, es müssen auch nicht immer Blockbuster sein. Ich kann mich aber noch gut an einen Blog-Eintrag in irgendeinem Forum entsinnen. Japan. Japan hat ja nun wirklich eine Menge von Entwicklern und bringt eine Menge von Spielen raus. Und da wird immer wieder gefordert, also wenn wir so ein bisschen Kultur haben in Japan, dann sind es unsere Computerspiele, was das Moderne angeht, ja. Da ist, soweit ich weiß, auch noch keine wirkliche Initiative für so etwas gestartet. Es gibt Einzelinitiativen dort,
erste aber... Versuche gibt's, ja.
Es gibt ein Videospielmuseum in Kyoto, von denen habe ich mal auch einen Vortrag auf einer Konferenz gehört, die extreme Schwierigkeiten haben, also Nintendo unterstützt sie in keinster Weise oder hat sie nur noch in der Vergangenheit mal eine Zeit lang, als sie selber kein kommerzielles Potenzial noch nicht sahen für die Wiederveröffentlichung von alten Spielen, haben sie da mal eine Zeit lang unterstützt oder mit ihnen zusammengearbeitet, aber das war nur eine kurze Phase und an sich kämpfen die da mit den einfachsten Dingen des Erhalts, weil sie eigentlich gar nichts dürfen. Sie dürfen nicht mal eine Kopie anlegen zur Sicherung von Datenträgern.
Japan ist da ganz, ganz, ganz schwierig, was solche Geschichten angeht. Die USA sind ganz gut dabei. Die haben jetzt zum Beispiel mittlerweile die Video Game History Foundation am Start, die da sehr viel macht und sehr viel archiviert. Natürlich auch alles auf eigene Kosten und quasi ehrenamtlich größtenteils und auf freiwilligen Basis, aber zumindest passiert da richtig was. Und was an denen schön ist, die arbeiten auch wieder sehr zusammen mit ihren Publishern dann. Das heißt, sie konnte mich dann hingehen, wir machen eine Sammlung mit alten Spielen von diesem Publisher und dann kann die Association sagen, ja, wir haben hier noch diesen, das und jenes Archivmaterial davon.
Das heißt, wo liegt denn die größte Krux? Weil ich dachte jetzt gerade erst, bis sie das erzählt hat, mit Japan so, ich hätte zum Beispiel erwartet, jetzt in Japan gibt es vielleicht intensivere Anstrengungen für das Ding oder gut, USA, genauso ein Beispiel. Wenn ich jetzt sowas höre, wie mit dem, dass die Deutsche Nationalbibliothek zum Beispiel explizit Spiele ausgenommen hat, schon analoge Spiele. Auch dafür könnte man ja einen Fall aufmachen, so, okay, warum archivieren wir nicht auch analoge Spiele? Das wäre auf jeden Fall auch dingenswert. Und da dachte ich, okay, in Deutschland liegt es vermutlich an der kulturellen Wertschätzung von Videospielen und die ist noch nicht da, dass sich jetzt irgendeiner hinstellen würde und eine Initiative im Bundestag starten würde, okay, Videospiele sind so ein wichtiges Kulturgut, wir müssen die auch als solches archivieren. Jetzt kommen wir bei Japan da aber auch wieder in den Fall, wo Nintendo von sich aus sagt, okay, selbst wenn ihr Anstrengungen unternehmen möchtet, unsere Spiele zu archivieren, wir haben keine Lust, euch das rauszugeben. Ist es da wo ist da die größere Hürde oder kommt da einfach alles zusammen?
Ich würde sagen, sind verschiedene Sachen. Von den Entwicklern aus natürlich erstmal halt, die wollen jemanden, dem sie vertrauen können, wenn sie Sachen rausgeben. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und Vertrauen ist in Japan unheimlich schwer zu erwerben erstmal. Mhm. Die Entwickler selber passen mittlerweile sehr gut auf. Ich weiß, SNK zum Beispiel, die haben wirklich halt dann auch sichere Räume dann mit der richtigen Luftfeuchtigkeit und allem, in denen sie ihre alten Dokumente aufbewahren, alte Skizzen, Zeichnungen und so weiter. Die werden alle sehr, sehr gut archiviert. Aber natürlich, da kommt keiner ran, außer dem SNK-Archivar. Aber von Seiten der Hersteller selber ist es, glaube ich, vor allem das Problem ist Desinteresse, Sachen wieder irgendwie halt erhältlich zu halten oder halt in Zirkulation zu halten. Wir haben schon gesagt, die großen Gassenhauer kommen hier wieder raus, Mario 64 wird alle paar Jahre wieder irgendwie neu veröffentlicht, aber kleine Sachen, die fallen halt einfach halt durchs Raster, weil einfach halt das Interesse nicht da ist und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem dabei.
Das ist mein Eindruck auch, diese Selbst Sicht, dass das ein Kulturgut ist, wo es gut wäre, wenn unsere Spiele dauerhaft irgendwo erhalten werden. Das war da nicht. Und da muss man einfach sehen, die Deutsche Nationalbibliothek wurde ursprünglich 1912 von den Verlagen gegründet. Also das war von den Buchverlagen in Leipzig, die selber der Meinung war, sowas ist gut, wenn es eine Deutsche Nationalbibliothek gibt, also damals ist die Deutsche Bücherei in Leipzig, das wurde von den Verlagen initiiert, weil die sagten, sie wollen, dass die Bücher dauerhaft verfügbar sind, irgendwo als kulturelles Erbe erhalten bleiben. Solchen Willen scheint mir bei den Computer- und Videospielherstellern nicht zu sein.
Bin mir auch nicht sicher, ob das in dieser Form je entstehen wird. Ich glaube auch wichtiger für uns ist, dass wie ich gerade schon mal zitiert habe, Bundestag und Koalitionsvereinbarung, dass mittlerweile dort einfach Computerspiel schon mal als wichtig anerkannt wird. Der Deutsche Kulturrat hat ein eigenes Buch zu Games rausgebracht. Und ich selber merke das, ich bin ja von Haus aus Kunsthistorik und habe über barocke Architektur promoviert. Wenn ich vor 15 Jahren hingegangen bin und habe gesagt, ich arbeite jetzt im Computerspielmuseum zu Kollegen, die haben mich schräg angeguckt. Das ist mittlerweile definitiv ganz anders. Ja, mittlerweile versuchen es die Museen ja auch sehr stark mit Games. Es hat sich schon viel geändert und ich glaube auch, es liegt auch an der Generationswechsel. Wenn man sich jetzt anschaut, wer jetzt im Bundestag sitzt, da sitzen ganz viele in Anführungsstrichen Gamer, die natürlich schon Computerspiele gespielt haben. Und diese elende Diskussion um Killerspiele, die werden wir so auch nicht wiederbekommen. Es dauert halt alles seine Zeit. Und noch länger dauert es natürlich, bis nach dem Bewusstsein ja auch mal das Geld kommt und das Verständnis, dass man da eine Verantwortung hat im Sinne von Erhalt von Kultur. Ich glaube aber, dass wir auf einem doch zähen, aber recht guten Wege sind. Also ich bin da optimistisch, dass sich da in Zukunft auch noch was ändert, weil Computerspiele, wenn man sich die Statistiken vom Game anguckt, zieht sich quer durch die Gesellschaft, ja. Und wenn ich von Kollegen höre aus dem Museum, ja, wir haben hier ein Spiel, aber das ist ja nichts für 60-Jährige. Ja, dann sollen die sich mal angucken, wie viele 60-Jährige Computerspiele spielen. Die spielen vielleicht nicht Call of Duty, die spielen was anderes, aber sozusagen die Technik Computerspiel haben sie auch irgendwo drauf. Ja, und das ist ein langsamer Wandel und die Gesellschaft muss das natürlich mit sich selber auch ausdiskutieren, was kulturell wertvoll ist und das passiert auch und ich glaube, die Waage wird immer weiter Richtung Computerspiel ausschlagen als zu bewahrenswertes Kulturgut und das wird dann auch hoffentlich demnächst bald mal wieder zu einigen Investitionen führen.
Und du musst aber wieder ganz realistisch gesehen, bis das soweit ist, es passiert ja immer noch halt hinter den Kulissen sehr viel, halt im sehr, sehr grauen Sektor. Aber Sachen werden bewahrt, denn das Ding, was man nicht vergessen darf, auch wenn jetzt Sony die Shops geschlossen hätte, wie es ja angedroht war, ich hätte immer noch so jede Zeit meine Hardware halt modifizieren können und die Sachen aus dem Netz ziehen können. Also es wäre noch da gewesen, aber halt nicht mehr natürlich nicht ohne Umwege, aber zumindest es wäre nicht mehr verloren.
Vielleicht auch an dieser Stelle mal eine Lanze gebrochen für all diese privaten Initiativen, die rechtlich gesehen augendurch viele Sachen gemacht haben. Nicht nur bei der Bewahrung, auch was Dokumentation angeht, Mobi-Games und andere Geschichten oder sowas wie Replacement-Docs. Also da ist ja unglaublich viel passiert. Und die Fülle von Informationen in Mobi-Games, die können wir nicht mit 5 Mann in der internationalen Computerspielesammlung aufbauen. Das ist Quatsch. Ja? Wie gesagt, auch wenn ich jetzt das bedauere, dass noch nicht so richtig fließt und sich niemand verantwortlich wirklich fühlt und auch keine Verantwortung sozusagen jemandem zugeschoben wird oder wie auch immer übernimmt, steht der Sache eigentlich ziemlich positiv gegenüber. Und ich wäre auch nicht so sicher, ob man sozusagen so diesen Gegensatz Bewahrer und dann auf der einen Seite die Publisher und Entwickler aufbauen kann. Ich meine, das ist auch ein heterogenes Gebilde, aber auch da ist sicherlich noch auch zu werben, zum Beispiel auch, dass man in so einer Institution wie Internationale Computerspielsammlung rechtlich sauber arbeitet, auch Vertrauen aufbauen. Das ist nicht nur in Japan so, das kann man auch hier. Und dass dann wieder ein bisschen mehr möglich ist. Ja.
Das war doch eine sehr angeregte Diskussion. Ich habe vieles Neues erfahren. So, ich glaube, man steht auch so ein bisschen als Außenseiter manchmal da und denkt sich, okay, so schwer kann das doch nicht sein, die paar ROMs abzuspeichern, die jetzt schon illegal im Netz tausendfach rumfliegen. Aber man merkt eben, wenn man sich wirklich mal mit euch beiden unterhält und sagt, okay, wir arbeiten in dem Bereich und das ist das die Lösung, die wir gerade haben und die Schwierigkeiten stellen sich, dann merkt man, okay, es ist vielleicht doch alles nicht so einfach, wie man sich das immer denkt.
Deswegen. Hast du mal ein Axiom aus dem Unterricht, was ich immer sage, es ist nie irgendwas einfach, wird immer anders kommen und immer geht irgendwas schief.
Und dann ist noch dieser Punkt, dass es ja immer weitergeht. Also die wird ja immer weiter. Wir haben ja gehört, die Online-Sachen sind immer schwieriger und wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht über mobile Apps und so weiter, sind ja auch Spiele. Genau. iPad gibt es überhaupt keine Archivierungsmöglichkeit und so.
Also schon viel verloren.
Wird immer schwieriger.
Ja. Und deshalb wird Dokumentation immer wichtiger. Vorher auch schon wichtig, aber bestimmte Sachen nur noch über Dokumentation.
Wir werden dann in 40ern Senioren einladen, die erzählen können, wie es damals zu Pokémon Go-Zeiten ausgesehen haben.
Das ist eigentlich ein Beispiel dafür, wo es nur mit Dokumentation funktioniert. Und selbst wenn ich das Spiel noch immer auf einem iPhone-Emulator irgendwie in Zukunft nutzen könnte, weiß ich ja nicht, wie das tatsächlich...
Ja, und dieser Sommer kommt nicht wieder, wo ich dann irgendwie im Park sitze mit Bekannten und dann einfach Leute vorbeilaufen mit Handys in der Hand, da drüben ist ein Pinsi und alle rennen hin. Das passiert nicht mehr.
Und der Witz ist ja, dass es in Sekundärliteratur, beziehungsweise in Filmen oder in Zeitschriften, Maniac oder keine Ahnung, wurde ja darüber berichtet. Also es wurde ja dann darüber geschrieben, dass es das gab. Aber wenn man das später als Forscher wissen will, wie war es denn eigentlich wirklich, kann ich das mal ausprobieren, dann sind wir wieder bei dem Thema, das die Erhaltung der ursprünglichen Videospiele.
Dann wollen wir an dieser Stelle doch einmal uns verabschieden für heute. Ich fand das eine sehr tolle Diskussion und ich danke euch allen, dass ihr teilgenommen habt und ich hoffe, ihr habt in den Kommentaren jede Menge Fragen dazu oder so. Vielleicht können wir noch ein bisschen ein paar Sachen nachklären im Nachhinein. Und sonst war ich der Lennart.
Sollen wir jetzt?
Hab ich sonst immer gemacht, dass jeder nochmal sich einzeln verabschiedet, aber das macht doch keinen Sinn. wie komme ich da jetzt wieder raus? Was schneide ich da? Oh Gott.
Lass es so laufen, das ist ein Dokument dieses Podcasts.
Ja, ich lasse es jetzt einfach genauso laufen. Alles bleibt jetzt noch genauso drin, wie es war. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Podcast. Bis dann.
Ciao. Einen schönen Abend noch. Tschüss.
Tschüss.